SWR 2 Forum.
Heute zum Thema in bester Verfassung, 70 Jahre Grundgesetz. Am Mikrofon ist Max Bauer. Es ist der Mittelpunkt unserer Rechtsordnung und es ist die Grundlage unserer politischen Kultur. Mit seinen Prinzipien Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde gilt das Grundgesetz als solide Basis für eine lebendige Demokratie und für einen starken Rechtsstaat. Ursprünglich, vor 70 Jahren, sollte es der Gegenentwurf zum NS-Staat und zum totalitären Denken sein. Aber ist dieser Verfassungstext auch noch der richtige für das 21. Jahrhundert? Für eine politische Landschaft mit vielen Parteien und unklaren Mehrheiten? Für eine Zeit, in der viele politische Konflikte europäische oder gar globale Lösungen verlangen? Ist dieses Grundgesetz immer noch das Buch, das unsere Gesellschaft zusammenhält? Über diese Fragen wollen wir in unserem SWR2-Forum diskutieren mit Jelena von Achenbach. Sie ist Juniorprofessorin für öffentliches Recht an der Universität Gießen. Mit Paul Nolte, Professor für neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Freien Universität Berlin. Und mit Christoph Möllers, Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herr Möllers, moderne Verfassungen sind ja offenbar keine Texte für die Ewigkeit. In Ihrem Buch über das Grundgesetz in der Reihe C.H. Beck Wissen, da schreiben Sie, durchschnittlich gilt eine moderne Verfassung 19 Jahre. Das Grundgesetz, das wird nun schon 70 Jahre alt. Woher kommt denn diese außergewöhnliche Stabilität?
Naja, von außen betrachtet kommt die außergewöhnliche Stabilität vermutlich tatsächlich vom Kalten Krieg, würde ich denken. Also die Tatsache, dass wir nach 1945 im Grunde erstmal von außen stabilisiert wurden und im Grunde ja uns auch von innen stabilisieren mussten auf Druck der Alliierten, war ja sozusagen der Geburtsgrund für das Grundgesetz. Und von innen muss man auch sagen, ist natürlich die Frage, ob es an einer Verfassung liegt, wenn eine Verfassung so lange hält, erstmal nicht ganz einfach zu beantworten. Die Bundesrepublik ist gewachsen, sie war solide, sie hatte keine ganz großen politischen Verwerfungen und all diese Dinge wären vielleicht auch mit einer etwas anderen Verfassung genauso gewesen. Insofern ist es vielleicht erstmal so, dann sind es die allgemeinen politischen Verhältnisse, denen ich zuschreiben würde, dass das Grundgesetz 70 Jahre gehalten hat.
Herr Nolte, Herr Möllers hat jetzt die allgemeinen politischen Verhältnisse angesprochen. 70 Jahre ohne Aufstände und Umstürze. Das Grundgesetz, dass das bis heute gilt, ist das vielleicht auch einfach nur historisches Glück?
Ja, mit dem Glück und unserer Verfassung, und so ist das ja eine Sache, das Glück kommt ja auch in der Nationalhymne vor, die wir gerade auch wieder diskutieren. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Da weiß ja auch eigentlich kein Mensch auf der Straße, was denn nun des Glückes Unterpfand ist. Glück vielleicht in dem Sinne, dass, wie man sagt, dass etwas geglückt ist, in dem Sinne, dass auch gelungen ist. Also sozusagen ein Glück der handwerklichen Verfertigung. Wir haben auch etwas dazu getan und in dem Sinne sehen wir jetzt das vor uns und es ist auch geglückt, aber vor allen Dingen geglückt auch aufgrund bestimmter historischer Konstellationen. Ich würde den Ankerpunkt etwas vor die Zeit schieben, auf die Christoph Möllers gerade geleuchtet hat, auch mit Recht natürlich auf den Kalten Krieg. Für mich ist der Dreh- und Angelpunkt des Grundgesetzes die Erfahrung des Nationalsozialismus, also natürlich auch das Scheitern der Weimarer Reichsverfassung, die Erfahrung des Nationalsozialismus und die Sehnsucht danach, nie wieder dahin zurückzufallen und möglichst stabil, manchmal vielleicht auch im Sinne eines lieber nicht bewegen, also sozusagen eines Mikado-Grundgesetzes stabil zu bleiben um jeden Preis. Und da kommen 70 Jahre leicht zusammen. Aber die Amerikaner haben ja mehr als das Dreifache.
Frau von Achenbach, Herr Nolte hat sozusagen sehr weit zurückgeguckt. Und vor dem Hintergrund von Weimar muss man ja wirklich wahrscheinlich von historischem Glück sprechen. Bei dem, was das Grundgesetz geworden ist und was die BRD geworden ist, steht im Grundgesetz eine eigentliche Bewährungsprobe wahrscheinlich noch bevor?
Ja, ich denke, das Grundgesetz steht jetzt sicher nicht kurz vor dem Zusammenbruch oder der Überwerfung. Aber es ist nicht so, dass es frei von Herausforderungen und Bewährungsproben ist. Ich würde vier Aspekte im Moment sehen, in denen sich Freiheit, Demokratie und auch der Sozialstaat in Konflikten und Auseinandersetzungen im Moment erweisen und behaupten müssen, um Anerkennung ringen müssen. Das ist sicherlich der Populismus, über den wir heute bestimmt auch noch sprechen werden. Populisten stellen Parlamente, Parteien, freie Medien und Kulturinstitutionen als elitär und sich selbst legitimierend vom Volk entfremdet unter Druck. Das ist sicher eine Herausforderung. Eine zweite sehe ich in der Machtverschiebung, die wir in der Politik, in der politischen Praxis, in der Gewaltenteilung zwischen Parlament und Regierung sehen, was zu einer Dominanz der Regierung führt und auch zu einem Bedeutungsverlust letztlich des Parlaments. Exekutive Logiken und Stil prägen die Politik. Alternativlosigkeit, Technokratie, Effektivität, Expertenherrschaft Die Regierung zieht die Aufmerksamkeit auf sich, ist der zentrale politische Akteur. Und das Parlament ist eigentlich ein bisschen der willige Vollstrecker und auch der vorfestgelegte Vollstrecker der Exekutive der Regierung. Es erlässt Gesetzgebung quasi wie eine nachgeordnete Behörde. Das ist eine weitere Herausforderung der Demokratie. Dann sehe ich als dritten Punkt letztlich die Frage, ob eigentlich Gesellschaft und Politik die verfassungsrechtlichen Versprechen der Freiheit und Gleichheit auch in der pluralistischen, offenen, durch Einwanderung geprägten Gesellschaft wirklich einlösen. Anerkennung anderer Religionen, Kulturen und Lebensentwürfe sind da sicherlich die zentralen Punkte. Der Umgang mit dem Islam sieht das jetzt zum Beispiel gerade in der Diskussion über das Kopftuch und den Zugang zu öffentlichen Ämtern. Und letztlich der vierte Punkt, den ich so als Herausforderung und Bewährungsprobe des Grundgesetzes sehe, sind natürlich die sozialen Fragen. Zugang zu sozialer Sicherheit, Wohnraum, Bildung, soziale Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit. Das sind nur die gelisteten Stichworte. Und hier stehen letztlich auch zentrale Werte des Grundgesetzes, Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit auf der Probe, die sich unter den Bedingungen der Globalisierung und auch Migration bewähren müssen.
Frau von Achenbach, jetzt haben Sie schön schon sozusagen die Themen, die wir diskutieren können, aufgefächert. Ich würde gerne mal am Anfang bei Populismus bleiben und ja, vielleicht zum Hintergrund der Stabilität gehen, denn das ist das, was ja im Grunde auch so ein bisschen der Motor ist, wovon Populisten ja auch leben, dass sie darauf verweisen, dass wir in instabilen Zeiten leben, dass man so eine Krisenperspektive auf die Gesellschaft entwirft. Jetzt sah es ja mit der politischen, also mit der institutionellen Stabilität erstmal zum Beispiel vor kurzer Zeit gar nicht so gut aus, als die letzte Regierung entstanden ist, die GroKo. Hat das Grundgesetz vielleicht auch Probleme mit einem Parlament, wo zu viele Parteien sitzen?
Ich glaube nicht, dass das Grundgesetz damit Probleme hat. Wir haben, glaube ich, eher in unserer politischen Kultur damit Probleme. Man muss sich ja in Erinnerung rufen, dass das Grundgesetz in einer Zeit geschrieben worden ist, in der es noch überhaupt kein Wahlergebnis der Bundesrepublik gab. Niemand wusste damals, wie die Bundesdeutschen, Westdeutschen zum ersten Mal im September 1949 wählen würden und ob dabei ein Weimarer oder ein anderes Parlament rauskommen würde. Tatsächlich ist die erste Bundestagswahl auch mal in einem klassischen politikwissenschaftlichen Aufsatz als letzte Wahl Weimars beschrieben worden, weil dort die Verhältnisse eben noch gar nicht so konsolidiert und konzentriert waren und die beiden großen Volksparteien, wenn man so will, die sich später als solche herausgebildet haben, Union und SPD, zwar die sozusagen die Führung hatten, aber auch Drittelparteien waren, fast so eine Konstellation, wie wir sie auch heute haben. Na gut, die SPD muss sich an die Drittelpartei wieder etwas ranrobben. Aber das sind ja alles Konstellationen der Stabilität, dieses 2,5-Parteien-Systems, wie man dann später gesagt hat, der 70er Jahre, also 2 mal 45% und dann auch die FDP so als halbe Portion und Zünglein an der Waage in der Mitte. Das war eine historische Sonderkonstellation, für die das Grundgesetz auch gut passte. Wir sind jetzt wieder in Normalverhältnisse auch in vielem zurückgefallen und damit müssen wir, finde ich, eher in unserer politischen Kultur umgehen. In der politischen Kultur muss man sich daran gewöhnen, die Koalitionsbildung nicht mehr als so eine Art Megaprojekt zu sehen. Das war ja auch in der Bundesrepublik lange Zeit so, wir machen das rot-grüne Projekt, das sozialliberale Projekt und Leute etwas abrüsten und dann tut euch mal zusammen und stellt ein paar Punkte zusammen und dann muss der Lindner eben auch mit ins Boot steigen und das Grundgesetz stellt da Zäune auf, aber steht da sicherlich nicht im Wege.
Aber Herr Möllers, ich muss das doch ein bisschen jetzt runterbrechen. Wenn jetzt sowas passiert, dass eben keine Regierung, keine GroKo, keine Jamaika-Koalition zustande kommt, was sieht denn das Grundgesetz dann vor?
Na, im Prinzip haben wir erstmal eine Regierung, die im Amt bleibt, geschäftsführend und dann so im Grunde auch unbegrenzt weitermachen kann und eigentlich auch dieselben Kompetenzen hat wie eine gewählte Bundesregierung. Also das ist theoretisch möglich, wobei ich es auch nicht so sehe. Ich würde auch Herrn Neute schon zustimmen, zu sagen, dass wir natürlich die Zersplitterung des Parteiensystems in gewisser Weise noch auch als Leistung des demokratischen Systems anerkennen müssen. Wir haben Bürgerbewegungen, wir haben irgendwie was auf der Straße sich entwickelt und dann halt zur Partei gerinnt. Das gilt für die Grünen, das gilt jetzt auch für die AfD. Das kann man so oder so sehen oder nicht mögen, aber hier wird in gewisser Weise ein gesellschaftlicher Prozess vom politischen System aufgefangen. Deswegen würde ich sagen, zeigt das System eine gewisse Funktionalität angesichts einer Gesellschaft, die halt nicht in derselben Art und Weise bereit ist, sich sozusagen zu vergemeinschaften, auf eine handliche Art. Nicht? Im Übrigen vielleicht noch zwei kleine Punkte. Das eine ist, dass man die Stabilität des Grundgesetzes natürlich auch deswegen immer noch mal etwas relativieren muss, weil es halt so unendlich oft geändert wurde. Also ich meine, irgendwie materiell über hunderte von Änderungen, wenn man einzelne Normen sieht. Das bedeutet, wir waren von Anfang an eigentlich nicht so ganz sicher, dass es so, wie es ist, bleiben kann und haben permanent dran rumgefummelt. Und das Zweite ist, dass wir auch mal überlegen müssen, wie wir das aktuelle Krisenbewusstsein nochmal in vielerlei Hinsicht historisieren. Also das gibt vielleicht auch das, was Frau Achenbach als zweiten Punkt hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob das Parlament heute weniger mächtig ist als 1950. Das spricht eigentlich gar nichts für. man muss man auch sehr aufpassen, dass man sagen, nicht das Narrativ, das als populistisch kritisiert wird, dann wieder reifiziert, indem man irgendwie an sagen, die heilen Tage des funktionierenden Parlamentarismus erinnert. Das Parlament ist erstmal ein Ausschuss der Regierung nach dem parlamentarischen Regierungssystemverständnis und Mehrheit und Regierung arbeiten zusammen. Und da ist die Krisendiagnose vielleicht von historisch zuverlässiger Art und Weise gar nicht so einfach überhaupt erstmal zu begründen.
Ich würde auch noch mal sagen, das Grundgesetz ist offen für politische Vielfalt, Uneinigkeit, Konflikt, Fragmentierung. Es sieht ja auch zum Beispiel, das habe ich jetzt in den Zeitungen öfters mal falsch gelesen, die 5%-Hürde überhaupt nicht vor. Ja? Also das ist eine Möglichkeit des Gesetzgebers, aber überhaupt gar keine Pflicht. Wir haben eben tatsächlich auch vielleicht in den letzten Jahren uns an das Modell der großen Koalition gewöhnt, der sogar übergroßen Koalition. Und vor diesem Hintergrund erscheint dann eine Fragmentierung und die Aufsplitterung des Parteiensystems irgendwie besonders problematisch und exotisch. Aber ich glaube auch nicht, dass sie das tatsächlich ist, weil ich sehe auch gar keine verfassungsrechtlichen Probleme erstmal bei der Verarbeitung dieser Fragmentierung und der Ordnung des politischen Prozesses unter der Bedingung eines Vielparteienparlaments. Das Parlament ist natürlich ein Organ der offenen Willensbildung und da haben erstmal alle Rederechte und können ihre Meinung zu Markte tragen. Die Mehrheit entscheidet und die Mehrheit entscheidet, das ist natürlich tatsächlich auch die Koppelung an die Regierung, aber das Parlament ist doch weit mehr, um darauf zurückzukommen, als ein Ausschuss der Regierung. Ich würde auch sagen, das sieht man gerade an der Bedeutung der Opposition, die eben gerade in Bezug auf die rechtsstaatliche Einhegung und die demokratische Kontrolle der Regierung eine so zentrale Rolle spielt. Und deswegen würde ich auch sagen, die Rolle des Parlaments ist nicht nur, die Regierungspolitik zu bestätigen und zu affirmieren und in Gesetze umzusetzen, sondern eben gerade auch sozusagen die Alternativen kenntlich zu machen, die Regierung herauszufordern, auch offen zu legen und zu untersuchen, was sie tut, Informationen zu fordern und das dann eben in einen offenen, inhaltlich nicht prädeterminierten politischen Prozess zu überführen.
Das heißt, Sie würden Herrn Möllers da ein bisschen widersprechen, dass eben das Parlament gegenüber der Regierung doch an Macht verloren hat, oder sind Sie da gleicher Ansicht?
Nee, ich würde schon sagen, es gibt Verschiebungen. Das hängt aber auch damit zu tun, auf welchen Feldern die Regierung so tätig ist. Die Internationalisierung und Europäisierung der Politik bedeutet eben auch, dass viele Kompetenzen sich aus dem Staat, aus der Bundesrepublik heraus auf die europäische und internationale Ebene verlagert haben. Das waren früher mal Gesetzgebungskompetenzen, sind jetzt Zuständigkeiten des internationalen und europäischen Verhandelns. Das ist schon an und für sich ein Bedeutungsverlust der Regierung.
Des Parlaments meinen Sie jetzt.
Der Regierung dann oft auch, ja. Also ein Bedeutungsverlust der nationalen Ebene in vieler Hinsicht auch.
Aber ich glaube nicht nur. Also die Regierung spielt ja oft auch die Karte, sozusagen auf europäischer Ebene in Verhandlungsprozesse eingebunden zu sein, dass sie eben effektiv verhandeln muss und sich da nicht vom Parlament eng parlamentarisch mandatieren lassen kann, weil sie sonst nicht mehr kooperations- und kompromissfähig ist. Ich glaube, da sind schon auch Marginalisierungsphänomene des Parlaments zu beobachten. Das gilt auch insbesondere für so Bereiche wie die internationale Kooperation der Nachrichtendienste etc., wo das Parlament doch weitgehend außen vor bleibt.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen, was Ihnen besonders auf der Seele liegt sozusagen, bei der abnehmenden sozusagen Kompetenz des Parlaments gegenüber der Regierung?
Also ich arbeite selber auch zur Verteidigungsintegration in der Europäischen Union und man sieht, dass wenn der Außenminister und die Verteidigungsministerin auf europäischer Ebene über die Integration des Militärs und die gemeinsame militärische Handlungsfähigkeit der Union verhandeln, was sie übrigens in einem langen Zeitraum der geschäftsführenden Regierung auch gemacht haben, also ohne tatsächliches demokratisches Mandat, dass das Parlament doch da weitgehend außen vor bleibt. Es erhält die Informationen nicht, was geplant ist zu vereinbaren zwischen den europäischen Partnern. Es ist auch weniger aktiv darin, sich eine eigene Meinung zu bilden. Es lehnt sich zurück und lässt sozusagen die Exekutive handeln, obwohl Fragen der militärischen Zusammenarbeit auf europäischer Ebene zum Beispiel auch den Parlamentsvorbehalt betreffen, der also eine zentrale demokratische Errungenschaft des Deutschen Bundestages ist. Und da gibt es doch Phänomene, dass eben das Parlament seine teilhabende Rolle, seine Beteiligung am europäischen Prozess verliert.
Und ist Marginalisierung des Parlaments aber ein starkes Wort. Also natürlich Akademikerinnen sind es gewohnt, dieses Wort für alles Mögliche zu verwenden, auch wenn da so ein kleines Scheibchen abgeschnitten wird. Aber dann gibt es doch eine allgemeine Bedeutung. Da denkt man, ach du meine Güte, marginalisiert ist ja jetzt ja vollkommen an den Rand gedrängt. Ich würde auch sagen, dass die 50er und 60er Jahre in vieler Hinsicht eine stärkere Zeit der Exekutive gewesen sind, wie Christoph Möller das gerade schon gesagt hat. Aus dieser Zeit kommt ja auch der Begriff der Kanzlerdemokratie. Ja. Und viele von diesen Konflikten auch um Parlamentsrechte die sind ja klassisch auch und nicht zufällig, die sind ja klassisch in den 50er und 60er Jahren und in der Spiegel-Affäre und in immer wieder neuen Kontroversen sind die in den 50er und 60er Jahren ausgefochten worden. In vieler Hinsicht hat auch das Parlament, man muss immer fragen, Rechte des Parlaments gegenüber wem eigentlich, ja, gegenüber der Regierung und so. Diese Binarität, einfach dieses Denken in Parlament versus Regierung, das passt jetzt eben auch nicht mehr, weil die Regierung eben die nationale Regierung auch Rechte einbüßt und weil das Parlament vielleicht, sicher in manchen Hinsichten, die Sie skizziert haben, auch Rechte verliert, aber nicht nur an die nationale Regierung und gleichzeitig das Parlament, da müssen wir ein bisschen komplizierter und paradoxer denken. Wir stehen in einer Vielfalt von paradoxen Entwicklungen, finde ich, die die Praxis des Grundgesetzes kennzeichnen. Das Parlament ist auch stärker geworden. Wir haben immer wieder, eine, zum Beispiel, Sie haben die Opposition angesprochen, wir haben immer wieder in den letzten Legislaturperioden, auch aufgrund der Wahlergebnisse, immer wieder eine Stärkung, einen Ausbau der Rechte der kleinen Oppositionsfraktionen erlebt. Und also das Parlament wird stärker und schwächer zugleich. Also so hätte es vielleicht Niklas Luhmann gesagt.
Ich denke das auch. Ich glaube auch, dass man sich nochmal klar machen muss, dass es ganz, ganz klassische Gegenentwicklung gibt, etwa die Mandatierung von Bundeswehreinsätzen, ist überdetailliert fast schon. Also das ist, es gibt, glaube ich, kein Land der Welt, in dem sagen ein Parlament sich in einer solchen sagen auch Detailfreude der Frage annimmt, was da eigentlich passiert im Ausland mit der Bundeswehr. Das ist ja schön, genauso wie das mit dem Oppositionsrechten auch gut ist. Aber man ist doch immer dabei, ein konstitutionelles Narrativ aus dem 19. Jahrhundert zu wiederholen, indem man Parlament und Regierung als Gegensatz versteht und dann sagt, naja, eigentlich ist das Parlament vor allem die Opposition. Naja, nein, eigentlich ist das Parlament im parlamentarischen Regierungssystem dazu da, eine Mehrheit zu bilden und dann wird die Regierung zu Ausschuss des Parlaments, so herum in dem Sinne, dass sagen die Öffentlichkeit und das, was hinter der Regierung steht, nämlich eine Mehrheit auch im Parlament sich zum Ausdruck bringen kann.
Das Herr Möllers, wäre das denn bei einer Minderheitsregierung anders? Also würde bei Minderheitsregierung sozusagen das Parlament einfach per se wichtiger werden?
Natürlich würde bei einer Minderheitsregierung das Parlament wichtiger werden. Aber natürlich ist auch klar, dass die Frage, wer ist das Parlament, dann auch nochmal vielleicht neu aufgeworfen würde, weil man sehen müsste, dass natürlich im Fall einer Minderheitsregierung sich also ad hoc im Grunde Mehrheiten finden werden müssen für bestimmte politische Projekte. Das ist sehr anspruchsvoll. Das setzt eigentlich eine Menge an Kooperationsbereitschaft voraus. Das setzt eine bestimmte politische Kultur voraus, die wir in Skandinavien etwa beobachten können, die wir hier sicherlich noch nicht entwickelt haben. Und es würde am Ergebnis natürlich auch dazu führen, dass wir bestimmte Teile des Parlaments sozusagen erkennen könnten, die besonders mächtig werden, weil es natürlich immer dann auf diejenigen ankommt, die gerade nicht in die Regierung unterstützen wollen, aber bereit sind, fallweise eine Mehrheit zu bilden. Ich meine, auch da würde man dann wieder ein Problem wahrnehmen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man die Macht des Parlaments im Normalbetrieb halt auch schwer sehen kann. Die verläuft halt auch sehr informell und die hat sehr viel damit zu tun, wie sich Regierung, Fraktionen, auch Leitungsebenen der Ministerien irgendwie koordinieren. Und da spielen Parlamentarier, denke ich, schon eine wesentliche Rolle.
Ich glaube aber auch, dass man mit der starken Vorabprogrammierung und Festlegung des Parlaments durch sehr detaillierte Koalitionsverträge schon auch ein Problem hat, das Parlament als Ort aufrechtzuerhalten oder aktiv zu halten, das irgendwie eine offene politische Auseinandersetzung führt. Und ich glaube, das ist doch die Funktion eines Parlaments. Das ist ja nicht nur irgendwie eine repräsentative Versammlung, die irgendwie eine Symbolfunktion hat, sondern sie hat eben eine diskursive Funktion. Sie entzündet und führt offene politische Konflikte. Und ich glaube, dass das auch die Funktion des Parlamentarismus ist, die erforderlich ist, um die Demokratie aufrechtzuerhalten und zu stabilisieren, gerade auch in den Konflikten mit den Populisten. Und deswegen glaube ich auch, dass man an solchen Beispielen wie zum Beispiel der Regierungsbefragung sieht, das deutsche Parlament, der Bundestag hat da Defizite. Es nimmt sich nicht als Kontrollakteur, als starker und selbstständiger, unabhängiger Kontrollakteur der Regierung wahr. Und das ist auch ein Manko in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ja, aber Sie fallen immer wieder in das konstitutionalistische Argument zurück, Frau von Achenbach, das Herr Möllers gerade gesagt hat. Parlament versus Regierung. Das haben wir glücklich, würden wir sagen, demokratisch überwunden. Denn das war kein demokratischer Zustand, als das Parlament der Regierung gegenüberstand. Im Gegenteil.
Ich weiß nicht, wieso Oppositionsrechte
konstitutionalistisches Modell. Sie haben aber gerade von Parlament gegen Regierung gesprochen und nicht von Opposition.
Das Parlament ist ja auch eben aufpassen. Kein einheitlicher
wir müssen, Akteur. Ja, lassen Sie mich auch mal ausreden. Wir müssen ja auch aufpassen, dass wir auch nicht in so eine Stilisierung von Minderheitsregierung, da liegt ja jetzt manchmal hier schon sozusagen so ein Soupçon, als ob durch die Minderheitsregierung werden die Rechte des Parlaments gegenüber der Regierung dann vielleicht endlich mal gestärkt. Dann haben wir noch, also meine Güte, die Regierung ist auch was Gutes. Ja, Legislative, Exekutive, Judikative, das ist eine Gewaltenteilung. So. Und dann gibt es eine Opposition. Die Rechte der Opposition kommen wahrscheinlich in einer klaren Mehrheitsregierung. Das haben wir ja auch bisher in der Geschichte der Bundesrepublik so erlebt. In einer klaren Mehrheitsregierung kommen die Rechte und das Wirken der Opposition, auch der Gegenentwurf, Vorwurf der Opposition am klarsten zum Ausdruck. Da sind wir im Moment nicht, da kann aber weder das Parlament noch die Regierung was für, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem, das eine bestimmte stärkere Fragmentierung oder Pluralisierung, kann man auch sagen, erzeugt, sodass wir nicht mehr die Situation haben wie 1972, als die CDU-CSU irgendwie mit fast der absoluten Mehrheit oder 1976 nach dem Wahlergebnis dastand und eine klare Alternative formulieren konnte und die SPD genauso. Also vor einer sozusagen Romantisierung, würde ich fast schon sagen, von Minderheitsregierungen müssen wir uns hüten. Und viele Debatten finden auch im Parlament noch statt. Und sehen wir doch jetzt zum Beispiel die Initiativen, die auch parlamentarisch laufen und auch gegen die Regierungslinien oft sich bilden, über Organspende zum Beispiel. Zentrale ethische Debatten, die uns umtreiben in diesem Land, die werden nirgendwo besser geführt als im Parlament. Aus der öffentlichen Debatte heraus natürlich gespeist. Das finde ich dann auch immer noch sehr beeindruckend.
Eins kann man ja auf jeden Fall im Parlament beobachten, seit die AfD dort sitzt. Es geht öfters hoch her. Man könnte vielleicht sagen, dass gesellschaftliche Polarisierung jetzt ins Parlament gewandert sind. Bekommt denn das Grundgesetz als Bollwerk gegen den Extremismus gerade Risse?
Naja, ich glaube, man muss sich überlegen, diese ganzen Metaphern mit Bollwerk und Mauern und Fundamenten sind ja immer so ein bisschen problematisch. Man sieht also, wir haben jetzt eine große Partei, die im Grunde, glaube ich, zu wesentlichen Teilen verfassungsfeindlich ist. Das würde ich schon so sagen. Das ist ja auch die Beobachtung, die wir jetzt vom Bundesamt eigentlich mitbekommen haben oder jetzt eine Tendenz dazu hat. Und wir müssen sehen, wie wir damit umgehen. Und damit umzugehen ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Projekt, zu dem viele Dinge beitragen können, die jetzt nicht verengt werden sollten auf so einen Verfassungsschutz, Parteiverbot und solche Sachen, sondern die mit Blick auf das Grundgesetz eher nochmal die Frage aufwerfen, was ist eigentlich eine kluge Institutionenpolitik? Also wie kriegen wir die Institutionen vielleicht auch wieder so reflektiert und auch vielleicht reformiert, dass sie da etwas sensibler sind? Ein Beispiel, das ich da eigentlich immer mir als erstes einfällt, ist eigentlich Föderalismus. Ich will beobachten weltweit, dass eigentlich Föderalismus vielleicht das stabilste Bollwerk gegen monolithische, autoritäre Bewegungen sind und auch gegenüber seltsamen Regierungschefs. Wir können das in den USA beobachten. Eigentlich ist das die Hauptbremse gegenüber der Trump-Präsidentschaft. In Deutschland sehen wir dagegen, dass der Föderalismus etwas heimlich, aber doch relativ dramatisch auch immer weiter abgebaut wird, etwa mit Blick auf die Finanzierung der Länder, die mittlerweile immer mehr am Bund hängen. Das heißt, wir müssten im Grunde nochmal ganz im Detail uns Institutionen angucken und fragen, wie die funktionieren, was politische Pluralität ermöglicht, was Durchregieren der Falschen verhindert. Und das würde aber eigentlich eine Debatte voraussetzen, die sich auch so ein bisschen mehr für die institutionellen Kleinigkeiten interessiert. Letztes Wort. Wir haben den Länderfinanzausgleich abgeschafft. Das war eine dramatische Entwicklung. Aber außer Wolfgang Schäuble hat es eigentlich keiner richtig bemerkt. Und der saß noch dazu auf der falschen Seite als Bundesfinanzminister. Aber der hat sich selber schon darüber gewundert, wie bereit die Länder waren, ihre eigenen Kompetenzen hier abzureißen. Das sind Dinge, für die wir eine andere Form von Sensibilität brauchen, sonst haben wir vielleicht doch irgendwann ein Problem.
Ich glaube, man sieht im politischen Prozess im Moment auch eine große Unsicherheit darüber, wie man eigentlich mit der AfD umgehen soll. Innerparlamentarisch, man sieht das übrigens nicht nur im Bundestag, man sieht das ja auch in den Länderparlamenten, die doch schon viel mehr Erfahrung auch mit der AfD und auch mit Parteien wie der NPD haben. Es ist nicht ganz klar, wie man mit denen umgeht. Versucht man sie ein bisschen zu ignorieren? Versucht man ihnen die formale Gleichheit und Anerkennung ein bisschen zu verweigern? Man sieht das gerade an der Diskussion darüber, ob die AfD einen Präsidenten entsenden darf, einen Vizepräsidenten ins Präsidium des Bundestages. Da ist eine große Unsicherheit, ob man jetzt eigentlich lediglich die offene politische Konfrontation suchen soll oder irgendwie versucht, das ganze Phänomen ein bisschen wegzudrücken. Und ich würde sagen, dass da sozusagen Lernprozesse erforderlich sind und die müssen sich in der Tat auch im Föderalismus ergeben. Und da können auch die Parlamentarier im Bundestag lernen von denen in den Ländern, in den Landtagen, weil dort einfach auch schon in Thüringen, Sachsen etc. einfach so extremistische Phänomene in den Parlamenten schon viel länger präsent sind. Ich würde sagen, die rechtlichen Versuche, die AfD im Parlament klein zu halten, ihr die Sitze in irgendwelchen Stiftungen zu verweigern, ihr eben den Sitz im Präsidium zu verweigern, sind letztlich der falsche Weg. Ich würde sagen, man muss die offene politische Auseinandersetzung suchen, man muss die eigenen demokratischen Werte auch üben und praktizieren und sich als Demokrat, Demokratin eben in der Diskussion und in der Debatte erweisen und bewähren und nicht irgendwie die rechtlichen Instrumente des Verdrängens und des Wegdrückens wählen.
Das sehe ich auch so. Ich meine, eine der Instrumente des Verdrängens oder Wegdrückens einer solchen extremistischen, zu Teilen verfassungsfeindlichen Partei wäre ja das Parteienverbot. Und ein Parteienverbot, da können wir nochmal einen Bogen dann zum Grundgesetz schlagen, weil das Grundgesetz was über Parteien und ihre Ordnung sagt und ihren Beitrag auch zur Demokratie und so weiter. Aber damit haben wir ja nun mit der NPD sehr ambivalente Erfahrungen gemacht. Die ambivalenten Erfahrungen haben wir schon in den 50er Jahren gemacht mit dem Verbot dieser Neonationalisten. nationalsozialistischen Reichspartei und dann mit dem KPD-Verbot 1956. Auf diesem Fuß des KPD-Verbots sozusagen hinken wir eigentlich immer noch, was diese Frage angeht, auch in unserer politischen Kultur, weil das doch weithin inzwischen als ein Fehler gesehen wird, die KPD damals verboten zu haben, auch wenn sie noch so stalinistisch und sowjethörig war, wie sie zu großen Teilen damals war. Und wir haben uns wir bevorzugen andere Methoden des Umgangs mit verfassungsfeindlichen Parteien, sogar mit der NPD. Also müssen wir mit der AfD, die diese Grauzonen ins rechtskonservativ, nationalistisch, populistische hat und einen neonationalsozialistischen Anteil erst recht in unserer politischen Kultur umgehen.
Es gab jetzt lange einen Begriff, der steht nicht im Grundgesetz, der heißt Verfassungspatriotismus. War dieser vielleicht gelebte Verfassungspatriotismus im Grunde das beste Mittel lange gegen extremistische Strömungen auch im Parlament?
Der Begriff ist ja erstmal aus der Bedingung der deutschen Teilung entstanden, nicht? Also Sternberger hat den Begriff entwickelt, weil er sah, dass wir sozusagen einen anderen Patriotismus nicht haben, weil Deutschland geteilt ist. Und deswegen war der Begriff natürlich in gewisser Weise Notbehelf. Und wenn ich ihn heute aktivieren würde, würde ich sagen, er hat eigentlich was damit zu tun, inwieweit man Gehalte oder Traditionen oder auch nur einfach die Folklore des Grundgesetzes popularisieren kann. Und da wäre ich eher sehr skeptisch. Ich glaube, wir haben eigentlich gar keinen Verfassungspatriotismus. Mhm. Wir haben, glaube ich, immer noch einen relativ hohen Konsens über bestimmte Formen von demokratischen Gepflogenheiten, über Pluralität, über Minderheitenrechte, über den Umgang mit verfolgten Gruppen und vieles andere. Dieser Konsens ist jetzt ein bisschen herausgefordert. Der wird auch auf Dauer sicherlich umstritten bleiben. Wir haben relativ große Beliebtheit von bestimmten zentralen Dingen, wie im parlamentarischen Regierungssystem immer noch. Aber Verfassungspatriotismus in dem Sinne, dass man sagt, das Grundgesetz ist eine populäre Verfassung, sehe ich überhaupt nicht. Kein Mensch kennt die Mütter und Väter des Grundgesetzes. Diese ganzen Dinge, die im Deutschen Historischen Museum oder die in Bonn im Geschichte der Bundesrepublik sind, die werden ab und zu von ein paar Leuten besucht, aber so richtig in das öffentliche Bewusstsein geritten ist das nie. Nicht so wie der französische Republikanismus, natürlich auch gar nicht so wie die amerikanische Verfassungsentstehung.
Ich habe auch mit dem Begriff so ein bisschen meine Probleme, weil es doch auch ein elitäres Konzept ist. Also das setzt ein hohes Maß an politischer und gesellschaftlicher Bildung und Teilhabe von den Bürgerinnen und Bürgern voraus, die vielleicht also eine Art des Wissens und der Aneignung auch der Verfassung, das in der Gesellschaft doch, glaube ich, keineswegs überall vorhanden ist. Und zwar auch schon gar nicht in den Schichten, die ärmer und bildungsfern sind. Und deswegen ist es also kein die gesamte Gesellschaft durchdringendes Phänomen, also diese Identifikation und Aneignung der Verfassung. Und es trifft also gerade auf die Menschen, glaube ich, nicht zu, die sich von der Politik fern und vernachlässigt fühlen und sich davon abwenden. Insofern glaube ich auch die Integrationskraft, die aus dem Glauben an die Verfassung, aus dem öffentlichen Glauben an die Verfassung erwächst, doch relativ gering ist. Also ich glaube, tatsächlich aktivierende Teilhabe und Ermächtigung von Menschen hat viel mehr eine Integrationsfunktion als eben ein so doch ein bisschen abstrakt bleibender und auch relativ abgehobenes Konzept wie der Verfassungspatriotismus.
Also jetzt möchte ich den Verfassungspatriotismus aber doch etwas verteidigen. Dann natürlich ist das auch ein elitäres Konzept und Dolf Sternberger und dann erst recht Jürgen Habermas. Ja, dahinter stehen komplexe Theorien auch der Demokratie. Auch natürlich dieser historische Ansatzpunkt, den Christoph Möllers geschildert mit der Teilung. Aber es ist ja auch ein Versuch und insofern kann uns der Verfassungspatriotismus auch in der Situation der Herausforderung durch den Populismus hilfreich sein, von einem ethnischen Nationalismus oder völkischen Nationalismus abzulenken. Das ist ja vor allen Dingen die wesentliche, mal etwas vereinfacht gesagt, linksliberale Stoßrichtung dieses Konzepts. Nicht mehr der alte Nationalismus, sondern ein Patriotismus, sagen ja inzwischen viele andere, das würde auch Schäuble sagen, und dann einer, der auf die Verfassung bezogen ist. Und ich finde schon, also da finde ich, Herr Möllers, da legen Sie die Messlatte etwas hoch, was man da alles kennen müsste. Also die Nationalisten, die dürfen Sie auch nicht nach den Schriften von Ernst Moritz Arndt oder so im Detail befragen. Und es gibt doch schon so etwas wie eine Beliebtheit dieser Verfassung, eine Präsenz dieser Verfassung, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in immer neuen Varianten. Auch die Tatsache, dass diese 70 Jahre, mein Gott, das ist nun wirklich kein so runde. Warten wir noch 30 Jahre bis 100. Aber was für ein Bohai machen wir um 70 Jahre Grundgesetz hier? Das ist ja auch schon ein Zeichen dafür, dass uns das wichtig ist. Und fragen Sie mal die Franzosen, die haben ihren Republikanismus. Aber der Text der Verfassung, da sind die Deutschen schon mit den Amerikanern, würde ich sagen, in ihrer Bezogenheit der politischen Kultur auf die Verfassung ganz vorne mit dabei.
Ja, ein Patriotismus in Frankreich war natürlich explizit nie ein Verfassungspatriotismus. Da kann man die Verfassung permanent wechseln. Das macht einmal der Kontinuität der Republik nicht so viel. Umgekehrt würde ich denken, den Bohai, den wir machen, das fällt mir auch auf, der ist zum Beispiel, also das ist das, was ich halt auch richtig erlebt habe vor 10 Jahren, der ist deutlich größer als vor 10 Jahren. Das scheint mir aber eher so ein bisschen ja, so eine Angstblüte zu sein. Nicht? Also alle sehen so ein bisschen, also die, sagen wir mal so, die Endlichkeit des ganzen Unternehmens hat eine andere Greifbarkeit bekommen als vor 10 Jahren. Und jetzt gucken wir alle nochmal, wie wir es weitermachen können.
Und ist auch ein Elitenphänomen. Also ja, eins, das die Medien, die Politik und vielleicht Kulturinstitutionen beschäftigt, aber ob das so richtig durchdringend ist in der Gesellschaft, in allen ihren Schichten.
Aber was wollen Sie machen? Wollen Sie die Eliten stumm schalten? Also irgendwelche Leute müssen sich ja Gedanken machen. Und das ist auch die Aufgabe der Leute, des Berufes, den wir gewählt haben.
Aber ne? davon allein kann die Verfassung in ihrer Verwirklichung nicht leben.
Aber sie braucht auch eine kritische intellektuelle Debatte. Und die müssen sich die Intellektuellen auch... Antun.
Aber es ist schon nochmal interessant zu sehen, ich meine, Habermas, den ich wirklich, wenn ich sehr verehre, aber als der den Begriff des Verfassungspatriotismus entwickelte, war das natürlich ausdrücklich ein Begriff, der sagen, gegen jede Form von sagen, nationaler Symbolisierung gerichtet war. Und Habermas kriegte die erste Krise 89, 90, als die Schwarz-Rot-Golden fahren irgendwo und die zweite Krise 2006 bei der Weltmeisterschaft. Und wir würden im Nachhinein sagen, da hat der Meister vielleicht auch ein bisschen geirrt, nicht? Also wir können im Grunde die ästhetisch-symbolische Dimension da nicht so herausnehmen. Und das war aber eigentlich gerade die, gegen die das Konzept gerichtet war. Also vielleicht bräuchten wir doch mal ein bisschen ausgebauteres Konzept.
Bleiben wir doch mal vielleicht jetzt eben nochmal beim Text und bei den Elementen des Textes, die wirklich alle Bürger wirklich interessiert. Nämlich, Sie schreiben, Herr Möllers, in Ihrem Buch, die Verfassung ist eben nicht nur ein Text, sondern auch eine Norm. Das heißt, sie sagt uns im Grunde auch, ja, wie unsere Gesellschaft, unsere politische Ordnung sein soll. Welche uneingelösten Versprechen enthält denn das Grundgesetz?
Na, ich denke, eine gute Verfassung, in einer guten Verfassung sind alle Versprechen uneingelöst, weil die Verfassung eigentlich immer darauf angelegt ist, dass es weitergeht und weil in gewisser Weise der modernen Verfassungsidee auch ein gewisser Progressivismus einbeschrieben ist. Also die Vorstellung, man ist jetzt da und dann ist Ende, das wäre zugleich das Ende der Verfassung selbst. Und wir müssen sagen, natürlich ist so eine Norm wie alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, ebenso wie eine Norm wie die Würde des Menschen ist unantastbar, historisch variant. Wir werden anspruchsvoller. Ich denke, eines der Teile der Krisendiagnose ist ja auch, dass wir heute mehr erwarten als 1955 vom politischen Betrieb. Und wir haben vielleicht auch schärfere Begrifflichkeiten etwa von Würde und Entwürdigung. Und das gilt für ganz viele andere Normen des Grundgesetzes auch. Jetzt vielleicht nicht gerade für die Finanzverfassung oder für technischere Dinge, aber für all die großen Pathosformeln, die da sich finden. Und die sind in gewisser Weise alle unerfüllt. Oder das ist, sagen wir mal so, immer ein politisch legitimes Anliegen zu sagen, hier ist es eigentlich noch nicht so, wie es sein könnte und sein sollte.
Jetzt lassen Sie mich noch einen Satz einwerfen, eben vielleicht eine besondere Pathosformel. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Ja, bei diesen Artikeln, Artikel 14 und Artikel 15, hat nun Kevin Kühnert im Grunde sozusagen einen Vorschlag gemacht. Er sprach von Vergesellschaftung und die stehen ja auch im Grundgesetz. Ist das vielleicht sogar ein Versprechen des Grundgesetzes, ein Mehr an Sozialismus in unserer Wirtschaftsordnung, eine Alternative zum zerstörerischen Kapitalismus?
Also ich finde das auch eine ganz interessante Diskussion, die da gerade geführt wird. Da tritt eine Norm des Grundgesetzes, eine vergessene, schlafende Norm auf einmal in den Diskurs. Und ich finde, das ist auch eine der Ressourcen, die das Grundgesetz da darstellt, dass solche historischen Schichten auch gegen den Zeitgeist sozusagen vorhanden sind. In unserer jetzigen, doch vielleicht neoliberalen Wirtschaftsordnung kann man sich irgendwie diese Vergesellschaftungs-, Vergemeinschaftungsideen gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber da gibt es im Grundgesetz eben diesen normativen Überschuss vielleicht und eben diese Vorstellung, die aktiviert werden kann. Und ich finde, das ist eben auch eine Leistung der Verfassung. Und ich würde sogar meinen, selbst wenn jetzt das gar kein konkretes politisches Projekt wird, hat es aber doch Bedeutung in der öffentlichen Auseinandersetzung und hat nicht nur eine Symbolfunktion, sondern hält eben auch den Diskurs offen und gibt ein Argument an die Hand, gibt dann den Gegnern wiederum auch Gegenargumente an die Hand. Aber das ist eigentlich das, was wünschenswert ist und bedeutet eben, dass der Diskurs um das, was jetzt soziale Gerechtigkeit ist, eben nicht abgeschnitten ist an diesem Ende. Und deswegen finde ich diese Norm unbedingt erhaltenswert, selbst wenn sie niemals realisiert wird.
Aber ist denn das Grundgesetz wirklich wirtschaftspolitisch neutral? Das heißt, ist es sozusagen eine offene Ordnung, sowohl sich zu einer kapitalistischen, ja, als auch zu einer sozialistischen Wirtschaftsordnung zu entwickeln? Kann das wirklich die Politik allein entscheiden? Oder die Gesellschaft?
Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, in vieler Hinsicht ist, wenn man sich die historische Konstellation auch der mittleren und späten 40er Jahre anschaut, ist das Grundgesetz in vieler Hinsicht in dieser Frage tatsächlich offen gewesen oder es war sozusagen eine Situation, in der, etwas vereinfacht gesagt, die nach dem Krieg 46, 47 insbesondere doch sehr stark auch sozialistisch-demokratischen Utopien und Vorstellungen dann 1948, 49 mit großer Dynamik in eine andere Richtung, in eine eher marktliberal, liberaldemokratische Richtungen gerutscht sind. Also zunächst mal muss man sehen, dass das Grundgesetz hier mit diesem Artikel auch in so einer historischen Übergangssituation steht. Da schwingt auch ein bisschen Weimar. Weimar mit. Und ja, die Frage ist dann, kann man sich eine, und in welchem Sinne kann man sich auch eine liberale Demokratie mit sozialistischer Wirtschaftsverfassung vorstellen? Darüber sollten wir mal eine Debatte führen. Das finde ich auch sehr interessant. Nach meiner Überzeugung werden die Grenzen da relativ schnell erreicht, denn wenn Sie BMW kollektivieren, dann stellen Sie auch grundlegende Eigentumsrechte in Frage. Und das sind wir auch bei einer Verfassungsfrage und bei einer Grundrechtsfrage sehr schnell. Also ein bisschen Zeitgeist ist natürlich auch. Der Zeitgeist ist immer doppelt oder gespalten. Da ist der Neoliberale und da ist auch der Zeitgeist des vehementen Appells an die soziale Gerechtigkeit, der ja auch Dimensionen gewonnen hat, an die wir in den 60er oder 70er Jahren noch überhaupt nicht gedacht haben. Und das wichtigste Prinzip natürlich, wenn Sie auch nach der sozialen Gerechtigkeit im Blick auf das Grundgesetz fragen, das wichtigste Prinzip ist natürlich das Sozialstaatsprinzip. Ja, so, da muss man erstmal dick unterstreichen. Ein demokratischer und sozialer Bundesstaat, und das ist die Formel der sozialen Gerechtigkeit, auf der das Grundgesetz vor allen Dingen ruht.
Aber ist das nicht berechtigt, Herr Möllers, dass dann Menschen mit dem Blick ins Grundgesetz im Grunde von einem uneingelösten Versprechen sprechen derzeit?
Na, das ist über die Frage, wo man die Maßstäbe dafür hernimmt, was eingelöst und was uneingelöst ist. Wenn man sagt, wir haben soziale Ungleichheit, würde ich sagen, ja, haben wir. Wir haben wahrscheinlich relativ wenig soziale Ungleichheit immer noch, aber wir haben eher eine Tendenz, dass sie steigt, auch im internationalen Vergleich. Aber das ist, glaube ich, keine Sache, die man sagen so einfach so festmachen kann. Ja, also das ist tatsächlich eine Sache, wo auch die Kriterien dafür, was eingelöst bedeutet, doch sehr fluide sind. Aber grundsätzlich glaube ich auch, stehen wir, glaube ich, was die Fragen der sozialen Gleichheit, auch was die Chancengleichheit angeht, doch nochmal von einer sehr fundamentalen Diskussion. Wir sehen, dass sehr viele, sagen wir mal so, wir sehen eine große Statik. Nicht? Wir sehen, dass soziale Mobilität immer unwahrscheinlicher wird. Wir sehen, dass Leute doch sehr auch von ihren Herkunftsverhältnissen abhängen. Für mich die zentrale verfassungsrechtliche Frage wäre da eigentlich das Erbrecht tatsächlich. Ich denke, also es ist immer noch eine urliberale Idee, Erbschaften zu besteuern, um damit sozusagen einer neuen Generation eine frische Möglichkeit zu geben, sich zu bewegen. Wir sehen, dass man das Verfassungsgericht hat darüber so eine Entscheidung getroffen. Der politische Prozess hat das aber im Grunde gar nicht aufgenommen. Also hier sehe ich so eine Stelle, wo man vielleicht sogar das Soziale und das Liberale so ein bisschen versöhnen könnte und die auch einen hohen Symbolwert hat, weil ich glaube, es ist auch eine Frage der Partizipation, der Inklusion, dass Leute auch sehen, dass sie selber eine neue Chance bekommen oder ihre Kinder eine neue Chance bekommen. Und die ist gar nicht aufgegriffen worden vom politischen Prozess oder nur so sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und das ist natürlich typisch für Politik, dass sie erstmal versucht, sich durchzuwurschen. Das ist auch, da ging es auch nicht, erstmal nicht zu sagen, aber da kommen wir vielleicht in gewisser Weise an eine Grenze. Eine Grenze, wo so fundamentale Probleme im politischen Diskurs ein bisschen unvollkommen abgebildet werden.
Ich möchte auch nochmal den Blick auf ein anderes Versprechen oder eine andere Programmatik des Grundgesetzes wenden, mit der ich mich jetzt in letzter Zeit etwas mehr beschäftigt habe, nämlich die Gleichheit zwischen Männern und Frauen. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ich zitiere jetzt mal, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Also da sieht man ganz deutlich ein offenes Versprechen, auch eine progressive Ansage daran, wie die Gesellschaft sich entwickeln soll, auch wie das Recht und die Rechtsordnung darauf hinwirken soll, wie die Gesellschaft sich entwickelt. Das ist nicht nur eine Frage irgendwie von Gleichheit vor dem Gesetz, das ist auch eine Demokratiefrage. Wir haben im Bundestag 70% Männer und 30% Frauen ungefähr. Wir haben 100 Jahre Frauenrecht, Wahlrecht gerade gefeiert. Und es ist trotzdem immer noch so, dass Frauen als doch vom Grundgesetz auch anerkannte gesellschaftliche Gruppe, die eben keine Minderheit ist, sondern ein gleichberechtigter Anteil an der Gesellschaft, im politischen Prozess, jedenfalls durch Angehörige ihres eigenen Geschlechts, nicht so richtig gut vertreten ist. Und da sieht man jetzt gerade auch in der Verfassungsdebatte wieder eine Öffnung. Man sieht, dass dieses Thema Parität, paritätische Vertretung von Frauen in Parlamenten, dass das gerade so ein gewisses Momentum hat. Und das ist, glaube ich, nicht zuletzt auch eine Leistung wiederum des Grundgesetzes, dass es eine Sprache sozusagen dafür bereitstellt, da politische Forderungen zu entwickeln, politische Gestaltungsideen zu entwickeln, in der, wie man so sagt, in der Konkurrenz gegenläufiger Verfassungsbelange und Interessen, neue Abwägungen und neue Gestaltungen zu finden. Und ich glaube, dass da eben in der Tat auch das progressive Moment der Verfassung nochmal sichtbar wird und auch ihre Aktivierung in solchen aktuellen Debatten.
Wie viel mehr Gleichberechtigung verlangt denn das Grundgesetz? Jetzt ganz konkret, was würden Sie sagen?
Sie fragen mich ja. Als Frau, also wir sind hier zwei Männer. Genau, wir sind hier zwei Männer im Studio und eine Frau. Und ein Moderator. Ich würde sagen, das ist noch nicht Gleichstellung, aber das ist schon mal ein guter Schritt. Ich würde auch sagen, vor 15 Jahren wären hier vielleicht drei Männer gesessen, aber sozusagen zum Thema der politischen Vertretung zurück. Tja, wenn Frauen sind keine Minderheit in der Gesellschaft, die sind eben machen einen Anteil von zwischen 50 und 51% aus. Ich bin keine Anhängerin und Freundin von so materialen, substantialistischen Vertretungsbegriffen, wo alle Gruppen in der Gesellschaft durch ihre Vertreter im Parlament vertreten sein müssen. Aber ich würde doch sagen, eine annäherungsweise 50-prozentige Vertretung von Frauen im Parlament wäre schon angemessen. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Aber das ist eine Frage, die sich an den politischen Prozess richtet.
Lassen Sie uns zum Schluss jetzt noch vielleicht über die Zukunft des Grundgesetzes sprechen. Wir haben ja als eine Art Verfassungsordnung eben nicht nur das Grundgesetz. Es gibt auf europäischer Ebene die Grundrechte der EU-Charta, es gibt die Europäische Menschenrechtskonvention und es gibt natürlich die Marktfreiheiten im EU-Recht. Leben wir eigentlich vielleicht schon längst auch in einer europäischen Verfassung?
Na, ich finde es ein bisschen lustig, dass Sie, wenn Sie über Verfassung reden, nur die Grundrechte erwähnen. Ja. Also eine Verfassung verfasst ja erstmal was, nicht wahr? Und der in gewisser Weise ältere und originäre Teil des Begriffs Konstitution ist der eine politische Gemeinschaft begründet, über deren Grenzen man dann immer noch mal reden kann. Und das bedeutet, wir haben einfach natürlich jetzt die Europäische Union als eine mit Organen ausgestattete, mit einem eigenen politischen Prozess versehen und auch noch parlamentarisierte supranationale Institution, die, glaube ich, sozusagen zentral wird auch für die Zukunft des Grundgesetzes. Also man muss jetzt kein Europhoriker sein, um zu sagen, dass dadurch ganz zentrale politische Entscheidungen sich abspielen. Und da ist vielleicht das große Strukturproblem, was wir im Moment haben, aus meiner Sicht, dass die Mitgliedstaaten und auch die Bundesregierung auch so ein bisschen, immer wenn es dann gut läuft, sozusagen auf sich selbst referieren und wenn es schlecht läuft, sagen, das war die Europäische Union, obwohl es ja auch vielleicht auch nur einzelne Mitgliedstaaten waren, die da gehandelt haben. Das heißt, was wir haben, ist eigentlich eine unvollständige Konstitutionalisierung verschiedener politischer Prozesse, bei denen keiner mehr so richtig nachvollziehen kann, wer für was verantwortlich ist.
Und die Frage ist, was wir mit Konstitutionalisierung dann meinen. Es ist ja nicht nur die Ambivalenz dann, oder das Verfassung ist mehr als Grundrechte, sondern der Rahmen, den Sie gerade beschrieben haben. Aber in der Frage, die Sie, Herr Bauer, gerade gestellt haben, leben wir schon in einer europäischen Verfassung. Da kommt ja ein noch viel breiterer Verfassungsbegriff zum Vorschein, der auf eine Konstitutionalisierung im Sinne eines Verfassungsgesetzes überhaupt möglicherweise gar nicht angewiesen ist. Wir haben sozusagen ein Rahmenregelwerk, eine Summe von verschiedenen Gesetzen, Verordnungen, Strukturen, Traditionen, die wir als europäische Verfassung bezeichnen können. Und dann leben wir möglicherweise auch dauerhaft, auch wenn wir nicht nochmal einen neuen Anlauf zu einem europäischen Verfassungsvertrag nehmen in absehbarer Zeit, dann haben wir es mit einer europäischen Verfassung zu tun. Tja, aber so wie andere Nationen ja auch, die auch keine geschriebene Verfassung haben, dann sind wir sozusagen bei der British Constitution auf europäischer Ebene.
Naja, man könnte diese Frage ja zumindest noch ein bisschen zuspitzen, Frau von Achenbach. Würde denn das Grundgesetz den Vereinigten Staaten von Europa entgegenstehen?
Naja, also das Grundgesetz spricht ja sozusagen oder hat die Bedeutung, die das Bundesverfassungsgericht ihm gibt in vielerlei Hinsicht. Und das gilt gerade im Bereich der europäischen Integration, wo das Bundesverfassungsgericht sich doch sehr stark auch als Hüter der Verfassung und als auch ihr Schutzagent betrachtet. Und das Bundesverfassungsgericht jedenfalls hat gesagt, dass mit dem Grundgesetz so eine Staatswerdung der Europäischen Union nicht vereinbar ist. Bevor ich dazu nochmal was sage, doch nochmal kurz zurück zu der Frage, leben wir eigentlich schon in einer EU-Verfassung? Ich würde sagen ja, und zwar noch nicht einmal im Sinne nur einer ungeschriebenen Verfassung. Ich glaube, wir haben sogar eine Verfassungsurkunde. Das sind die EU-Verträge, die eben alle Leistungen sozusagen abdecken, die Verfassung im modernen Verständnis so abdecken soll. Die Organisation des Hoheitsträgers, politische Institutionen, wir haben aber auch eine Unionsbürgerschaft, das heißt einen individuellen Rechtsstatus, der auch mit politischen Rechten verbunden ist, also der Wahl zum Europäischen Parlament vor allen Dingen. Ich würde sagen, das ist schon eine Verfassung im strengen Sinne sozusagen. Aber nochmal zurück, also ist das Grundgesetz jetzt vereinbar mit einem europäischen Bundesstaat? Also die Frage, ob das Bundesverfassungsgericht es dafür vereinbar hält, würde ich erstmal jedenfalls verneinen. Trotzdem kann der politische Prozess natürlich entscheiden, dass er eine solche Staatlichkeit auf europäischer Ebene begründen will. Das ist vielleicht in der politischen Wahrnehmung oft mehr was Symbolisches als was politisch so praktisch relevant ist. Denn die EU hat ja längst viele Fähigkeiten übernommen, die zum Staat gehören. Sie hat eigene Organe, sie reguliert sozusagen ihre Mitglieder, sie hat unmittelbar anwendbares Recht etc. Also für mich ist die Frage, ob die EU jetzt ein Staat wird, ja oder nein, eigentlich noch nicht einmal die politisch entscheidende. Das ist eine, die viel Symbolwert hat, aber die politische Realität der EU und auch ihres Zusammenhangs und ihres Einwirkens auf die Mitgliedstaaten eigentlich gar nicht so sehr prägt.
Aber historische Beispiele gibt es für solche Überlagerungen auch, das kann man sich ja vorstellen, ne? Als das ist immer ein hinkender Vergleich, aber trotzdem, als Deutschland zum Nationalstaat wurde mit der Verfassung des Deutschen Reiches 1870-71, galten die einzelstaatlichen Verfassungen weiter. Und daraus ergaben sich dann bestimmte Konflikte. Als die Verfassung, die jetzige, immer noch gültige Verfassung der Vereinigten Staaten gemacht wurde, 1787-89 in Kraft trat, hatten die allermeisten damaligen Staaten auch schon ihre Verfassung und die galt weiter. Und daraus ergeben sich dann bestimmte Konflikte, die zum Teil jahrzehntelang dann ausgetragen wurden oder bis heute noch gelten.
Ja, ganz herzlichen Dank. In bester Verfassung 70 Jahre Grundgesetz. Das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Es haben diskutiert Jelena von Achenbach, Juniorprofessorin für öffentliches Recht an der Universität Gießen, Paul Nolte, Professor für neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Freien Universität in Berlin und Christoph Möllers, Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Mein Name ist Max Bauer. Vielen Dank fürs Zuhören.